Mitarbeiter des BMI hat mich gefragt, ist der Tisch aus Gold? Weil tatsächlich dieser Tisch am Ende, ich glaube, 15.000 Euro gekostet hat.
Wenn man eine Einschränkung hat, wenn man im Rollstuhl sitzt oder etwas anderes, dass man dadurch trotzdem ein erfülltes Leben haben kann. Dass man Teil der Gesellschaft sein kann. Und ich denke mal einfach, dass das vielleicht oft nicht gesehen wird, sondern nur, dass nur gesehen wird, dass jemand etwas nicht kann.
Ja, er war ein Hallodri, er ist immer noch ein Hallodri. Aber er ist jetzt eben ein professioneller Hallodri.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround from twice runner-up here to Christian Florian. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Fuchs.
Herzlich willkommen zur Folge 33 von Ping, Pong und Brause. Es ist die besinnliche Zeit des Jahres, die Zeit, in der auch der Sportdirektor des Deutschen Tischtennisbundes mal zu sich kommt, mal die Ruhe findet, die er vielleicht braucht, einen Glühwein trinkt, über das Getane und das Bevorstehende nachdenkt. Oder sehe ich das falsch, Richard?
Also, sagen wir mal so, ich war tatsächlich schon einmal auf dem Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt ist jetzt nicht unbedingt mein bevorzugtes Beuteschema, weil da tatsächlich sehr viel Punsch und Glühwein und Glühwein und Punsch, das geht auch nicht so wirklich an mich ran. Aber ich bin ja jemand, der gerne Süßigkeiten isst und das ein oder andere beim Weihnachtsmarkt, das lasse ich mir dann schmecken. Aber besinnlich ist es tatsächlich noch nicht. Dafür haben wir noch zu viele Dinge, die wir noch organisieren müssen. Also insofern noch nicht zu viel Zeit, aber langsam wird Licht.
Ist es überhaupt mal besinnlich bei dir? Irgendwie wenigstens am Heiligabend oder musst du selbst da noch mit dem Ministerium Anrufe erledigen oder mit Nationalspielern?
Nein, nein, also so ist es nicht. Also ich denke so um den 20. rum wird es deutlich ruhiger. Und ich glaube, so wie die Struktur ist, darf dann auch der Sportdirektor mal 10-12 Tage das Handy etwas reduziert nutzen. Das ist zumindest das Ziel.
Genau. Und es ist aktuell auch Fußball-WM, aber natürlich sprechen wir nicht über die Fußball-WM. Ich glaube, darüber wurde auch alles gesagt. Und außerdem hat eine viel wichtigere Weltmeisterschaft stattgefunden, nämlich die im Paratischtennis. Und ich würde sagen, Richard, bevor wir unsere beiden Gäste hier mit reinholen, bist du uns noch so einen kleinen Cliffhanger schuldig vom Ende der letzten Sendung, der ja einen unserer Gäste betrifft.
Ja, also wir haben ja einen ganz engen Austausch, der Volker Ziegler und ich, und wir hatten vor den Olympischen Spielen unsere kleine Wette gemacht und gesagt, Mensch, derjenige, der mit mehr Medaillen nach Hause kommt, muss den anderen zum Essen einladen. Und ich glaube, diese Essenseinladung, da wollen wir ja versuchen, eine kleine Tradition auszumachen, draus zu machen. Und muss einfach gestehen, Herr Volker hat ein ganz tolles Restaurant rausgesucht und da haben wir uns gemeinsam auf Kosten von Volker ein sehr gutes Steak schmecken lassen.
Volker, kannst du das bestätigen? Du hast jetzt die Chance, dazu Stellung zu nehmen.
Ja, das muss ich bestätigen. Die Wette war natürlich auch so aufgesetzt, ein bisschen ungewöhnlich, dass der mehr Medaillen bringt, einladen muss. Das mit den Mehrmedaillen war natürlich grundsätzlich ein Grund zur Freude, aber als Schwabe hat es mir natürlich schon wehgetan, dass ich Ritchie da einladen muss. Nein, Spaß beiseite, es hat super geschmeckt, es war ein sehr angenehmer Abend, wir kennen uns ja auch schon lange und das war wirklich eine der Wetten, die ich am liebsten verloren habe.
Naja, das ist ein ganz neues Leistungsprinzip, ne? Der Gewinn muss bezahlen. Also ich weiß auch nicht, ob das ein Konzept für die Zukunft ist. Aber liebe Hörer, ihr habt gerade Volker Ziegler gehört. Der Richard hat es ja schon gesagt. Der amtierende Tischtennistrainer des Jahres 2021, seit 2013, Volker, bitte korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle, Bundestrainer der Paranationalmannschaft, warst davor auch im Regelsport aktiv als Coach, als Landestrainer, als Bundesligatrainer. Und du bist heute nicht alleine. Wir haben nämlich auch noch hier als Gast den frisch gebackenen Weltmeister. Amtierenden Olympiasieger, Europameister, Deutschen Meister, Parasportler des Jahres 2021. Wir haben so viel Prominenz heute im Podcast. Und obendrein, Valentin Baus, du bist ja auch noch ein Kumpel von Prinz Harry. Stimmt das eigentlich?
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, Prinz Harry habe ich jetzt zweimal getroffen. Kumpel ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ich durfte ihm schon mal die Hand schütteln. Und ein paar Bälle haben wir auch noch gespielt.
Ja, das unser Podcast, Richard, der driftet immer mehr ins Boulevard ab, aber man muss sagen, Prinz Harry ist natürlich schon ein absoluter A-Promi und Valentin, das war, glaube ich, als so Promo-Veranstaltung von den Invictus Games, die nächstes Jahr in Düsseldorf sind, konnte der dann ein bisschen Tischtennis spielen?
Ja, er hat schon den einen oder anderen Ball dann zurückgebracht, aber richtiges Talent schlummert da nicht in ihm.
Der ist nicht durch unsere Talentschule gegangen. Gute Güte.
Na gut, wenn er seine royalen Pflichten jetzt ein bisschen nicht so richtig nachkommt, könnte er ein bisschen mehr Zeit in Tischtennis investieren. Aber ich glaube, der muss auch so Netflix-Dokumentationen machen. Aber lass uns über Tischtennis reden. Ich habe es gerade schon gesagt, die WM in Spanien ist noch gar nicht so lang her. Ich gratuliere euch, Volker, dir zu 8 Medaillen insgesamt, 3-mal Gold davon und Valentin hat eine goldene Medaille geholt und eine silberne im Doppel. Volker, das war eine ganz gute WM für euch, oder? Wie siehst du das als langjähriger Nationaltrainer?
Ja, klar. 8 Medaillen ist immer sehr hoch aufgehängt, das ist klar. 8 Medaillen sind ein Erfolg. Ich sehe es natürlich ein bisschen differenzierter. Ich schaue mir die einzelnen Spieler an, ich schaue mir die Entwicklungen an. Da hast du jetzt Valentin genannt, der hat natürlich eine tolle Entwicklung die letzten Jahre gemacht. Sind natürlich aber auch ein paar Athleten, wo ich mehr Potenzial sehe und das immer noch nicht aufgegeben habe, dieses Potenzial auch zu heben. Aber es gehören ja immer mehr als einer dazu, mehr als zwei auch. Es gehört ein ganzes Team dazu, wo dann funktioniert. Und von daher sehe ich das natürlich ein bisschen differenziert und wir hatten noch Luft nach oben, auch wenn es natürlich eine sehr, sehr gute WM war.
Valentin, du hast nach 2014, glaube ich, wieder WM Gold gewonnen im Einzel, im Doppel Bronze. Hattet ihr seitdem eigentlich schon Zeit, euch ein bisschen auf den Lorbeeren auszuruhen, ein bisschen zu feiern oder was macht ihr gerade?
Sag jetzt nichts Falsches, Walle, ne? Ich höre zu.
Ja, natürlich. Die letzten Jahre liefen einfach sehr gut. 2014 war ein bisschen anders, einfach vom Gefühl her. Da bin ich ein bisschen unbedarft an die ganze Sache rangegangen. Das hat dann irgendwie geklappt. Und jetzt steckt halt viel mehr harte Arbeit dahinter und auch viel mehr Gedanken, die man daran verbringt, einfach sich Sachen zu überlegen, wie man sich irgendwie noch weiterentwickeln kann. Und auch viel mehr Disziplin, als ich damals noch hatte. Ja, aber so wirklich feiern, das eine oder andere, den einen oder anderen Abend habe ich dann schon irgendwie verbracht mit Freunden und Familie. Aber ich sehe halt einfach so, dass ich irgendwie noch nicht am Ende bin von meiner Entwicklung. Ich denke mal, dass ich noch ein bisschen Potenzial habe, um irgendwie noch ein besserer Spieler zu werden. Und deswegen wird jetzt Training ein bisschen runtergefahren, aber auch nicht komplett.
Sehr diplomatisch, Richard. Also ich habe diesen, ich glaube, es war ein Montagabend oder ich weiß gar nicht, diesen einen Abend, wo diese drei Finales hintereinander waren, die habe ich mir alle reingezogen von der Para-WM. Hast du die auch verfolgt? Oder?
Wir haben ja immer auch so ein bisschen WhatsApp-Kontakt beziehungsweise SMS-Kontakt gehabt, Volker und ich. Und also wir hatten im Grunde vor, eigentlich schon wieder essen zu gehen. Es hat leider nicht ganz geklappt, weil wir wirklich auch noch viele Termine jetzt so insgesamt haben. Aber ich verfolge das natürlich und finde das auch ganz herausragend. Also 8 Medaillen, Chapeau. Wenn ich irgendwann einmal bei uns einmal 8 Medaillen bei einer Weltmeisterschaft habe, ich glaube, das wird nicht passieren. Aber es ist eine ganz, ganz starke Leistung. Und ich muss sagen, also einfach nochmal auch von mir Hut ab. Da sage ich, da steckt auch, das kriegen wir ja auch mit, auch in Düsseldorf, einiges an Arbeit hinter, einiges an Überlegungen und an Strategie. Also insofern, ich verfolge das und freue mich natürlich auch.
Tja, genau, ein Freitagabend.
Wir hängen ja jetzt übrigens auch in Düsseldorf sozusagen fast Rücken an Rücken. Ja, wir haben da jetzt, ich wäre ja schon mal in Düsseldorf im DTTZ sozusagen gewesen ist. Wir versuchen ja immer ein paar Bilder eben dann auch für den Eingangsbereich zu machen, damit wir den Eingangsbereich verschönern. Ja, und weiß nicht, ob das alles immer schöne Bilder sind, aber ich glaube, da sieht man eben, wenn wir, Walle hängt jetzt da, das Team hängt jetzt dort von den Olympischen Spielen parallel mit den Fotos, die wir eben gemacht haben. Also da ist so eine kleine, in Anführungszeichen, Erfolgs-Ahnengalerie. Und ja, finde ich ganz klasse. Haben wir schöne Fotos. Und jeder, der reinkommt, muss einfach da drunter durch und ist mit unseren schönen Konterfeis sozusagen ja konfrontiert.
Genau. Und wir müssen mit euch wie mit allen anderen Gästen unser Spiel Ping-Pong spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. 11 kurze Fragen, 11 kurze Antworten. Ich stelle euch die Frage beide. Also es sind 11 Fragen, die gelten aber für euch beide. Und ihr müsst versuchen, so kurz wie möglich zu antworten.
Das kriegen wir hin.
Schafft ihr das? Seid ihr eher der Lars oder seid ihr der Kai?
Ja, kurze Antworten sind immer gut.
Gut. Okay, dann würde ich einfach mal anfangen. Und Richard, wie viel frei hat man? Eins maximal, ne?
Eins. Also wir wollen jetzt hier das Fass nicht zu weit aufmachen. Ja, wir ziehen da schon den Druck relativ hoch. Also einen dürft ihr schieben.
Genau, also es sind, glaube ich, bei, ich weiß nicht, wer den Podcast alles gesagt kennt, da gibt es so ein ähnliches Spiel auch. Da sind es 10%, aber die stellen immer über 100 Fragen, deswegen. Also ist 1 von 11 ganz okay. Also ich fange mal an. Ja, es sind Tischtennisfragen, es sind aber auch nicht nur Tischtennisfragen. Und zwar die erste ist, Fußball-WM schauen oder Kevin allein zu Hause schauen?
Beides uninteressant.
Da hat er schon sein erstes verbraucht. So, Walle, du darfst.
Dann eher Fußball-WM.
Aufschlag oder Rückschlag?
Rückschlag.
Aufschlag.
Ohne Tischtennis wäre ...
das Leben ziemlich fade.
Ja, so eine ähnliche Antwort wollte ich auch geben. ja, ziemlich langweilig.
Mein geheimes Talent.
Nicht singen.
Schweigen. Oder mein Talent, was nicht Tischtennis heißt, muss ja nicht geheim sein.
Kaffee machen.
Kann ich bestätigen, ja. Weil.
Mein größter Erfolg. Soll ich jetzt sagen, wer zuerst antwortet? Dann sage ich Volker.
Bis jetzt war ich meistens schneller als Walle, was mich wundert angesichts seiner Jugend und seiner Dynamik am Tisch. Aber
ich lasse dir nur den Vortritt.
Ja, vielleicht überlegst du auch ein bisschen reiflicher und ich hau die Antworten nur so unbedacht raus. Was war die Frage,
Benedikt? Mein größter Erfolg.
Kommt noch.
Oh, das ist eine gute Antwort. Valentin?
Die Paralympics.
Dieses Spiel würde ich gerne noch einmal spielen, / coachen.
Paralympics-Finale.
Bei mir wäre das Doppelfinale bei der WM jetzt.
Das gibt es bei uns an Heiligabend zu essen.
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Ich lasse mich auch überraschen.
Gibt es bei euch keine Tradition? Richard, bei euch gibt es doch immer, das hatten wir doch schon mal, ne? Bei dir gibt es irgend so ein Viech aus Japan,
das
oder?
Das ist Mongolian Beef.
Genau. Also,
das ist einer der wenigen Abende, wo ich tatsächlich am Herd stehe, weil meine Frau hat gesagt, du hast das in die Familie eingeschleppt, dein Ding, das jeden Abend zu machen. Meine Eltern besorgen das Fleisch, ich koche, also die Bilder kriegt man nicht aus dem Kopf.
Ja, 1-0 für Ritchie, ganz klar. Ich kann nur damit dienen, dass ich weiß, was am ersten Weihnachtsfeiertag gibt.
Und das wäre?
Rebraten.
Oh, sehr gut. Nächste Frage. Mein Vorbild muss nicht Tischtennis sein, kann auch Familie oder irgendjemand anders sein.
Ich darf nicht mehr schieben, ne?
Nee, eigentlich nicht mehr.
Ist halt aus der Tischtennisfamilie, aber ich würde sagen, Sönke Geil kann sich da jetzt ja sein Teil drunter vorstellen, in welchem Bereich er mein Vorbild ist.
Ja, im Tischtennisbereich war auf jeden Fall bei mir Timo.
Timo, okay. Das kann ich gar nicht. Beim Volker kommt wahrscheinlich jetzt Singen.
Und noch viel mehr.
Valentin?
Achso, ja, ich bin Geduld. Bin manchmal ziemlich ungeduldig.
So komme ich am besten runter. Die vorletzte Frage. Ich muss mal alles aus der Nase ziehen. Ich hoffe, der Podcast.
Ja, ich warte immer, was Volker antwortet. Ich habe meine Antwort schon.
Wale wartet wahrscheinlich auf mich und ist froh, dass er dann ein bisschen Zeit gewinnt. Ja, mit, eindeutig mit Laufen, also mit Joggen.
Bei mir ist es Podcast hören.
Was ist dein Lieblingspodcast? Außer Ping Pong und Brause?
Ich höre alles. Also jetzt in letzter Zeit des Podcasts, früher war es immer viel Hörbücher.
Ja, ist bei mir genauso übrigens. So, und die letzte Frage, die ist ganz einfach. Zu Richard Brause fällt mir als erstes ein Doppelpunkt.
Unglaublich geniale Rückhand.
Das ist ein harter Diss.
Das ist jetzt gemein. Der Walle weiß gar nicht, wie ich gespielt habe. Der kann sich da gar nicht zurückerinnern.
Ja, ich habe dich nur mal gesehen gegen Rossi irgendwann in der Halle.
Ja.
Da habe ich mal ein paar Ballwechsel gesehen.
Du, da hast du auch gedacht, was machen die beiden alten Herren da?
Ich glaube, beim Rossi sah es gar nicht so schlecht aus.
Okay, alles klar. Da muss ich jetzt mal so im Raum stehen.
Walle, den Steilpass hast du sehr gut untergebracht. Ja. Danke dir.
So, Valentin, du darfst noch antworten. Was fällt dir als erstes zu Richard Brause ein? Fällt dir dazu überhaupt was ein?
Jetzt nichts Explizites.
Okay, ich erlöse dich. Dann darfst du dann deine letzte Frage noch schieben. Und ja, wir haben das Spiel geschafft. Es war ein bisschen mühsam heute.
Bisschen holprig, ne?
Ein bisschen holprig. Ich
habe immer so lange überlegt.
Aber keiner hat sein Gesicht verloren. wir fangen heute mal mit dem Netzroller des Monats an. Bevor wir ein bisschen mehr über Paratischtennis noch reden und über den Walle natürlich auch. Und zwar, wir haben es schon ein, zweimal gesagt, es ist auch was ich mir gefühlt schon fünfmal angeguckt hat, nämlich das Paralympics-Finale von dir, Valentin, vom letzten Jahr gegen Chao Ning-Ning. War damals die Neuauflage vom Finale gegen Rio. Ich glaube, du hattest auch gegen ihn davor noch nie verloren. Und lag's
noch
auch
nie
ein,
gewonnen.
Zwei, noch nie gewonnen. Noch nie gewonnen, genau, noch nie gewonnen, ja. Er lag's auch 1-2 nach Sätzen zurück, dann 10-6, dann Matchball abgewehrt und dann im fünften Satz gewonnen. Und ich stelle die erste Frage mal an Volker, weil ich auch in Erinnerung habe, dass du quasi bei jedem Punkt so aufgesprungen bist und gejubelt hast und ich das Gefühl hatte, so emotional habe ich dich selten da gesehen. Welche Gefühle hast du, wenn du an dieses Spiel, an diesen Tag, an diese Momente zurückdenkst, Volker?
Es war ein unheimlich intensives Spiel und ja, dieser Jubel war natürlich auch insofern kalkuliert, weil wir uns vorgenommen haben, vom ersten Ball an Druck zu machen, ihn gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und nicht nur ich, sondern Walle hat ja auch beim ersten Punkt schon gleich die Faust oben gehabt. Es gab also kein Abwarten, es gab kein Abtasten. Da ging es sofort in die Vollen und das Ziel war auch, ihm zu verstehen zu geben, Junge, das heute ist ein anderes Ding als letztes Mal und heute gehst du hier raus und musst gratulieren.
Ja, wir haben, ich glaube, 2019 mal so ein kleines Videoporträt mit dir gemacht, Valentin, da hast du gesagt, mein größter Traum ist es, einmal diese Paralympics-Goldmedaille in der Hand zu halten. Wie hast du dieses Spiel in Erinnerung, wie hast du das erlebt und wie hast du das nervlich vor allem ausgehalten? Das ist die Frage, die ich immer stelle, weil ich mir das immer gar nicht vorstellen kann in solchen Situationen, wie man überhaupt noch einen Aufschlag auf die andere Seite bekommt.
Ja, ich habe mir im Vorfeld viel Gedanken darüber gemacht, wie ich mit so einem Spiel umgehe und auch, wie ich einfach in dieses Spiel reingehe. Ich habe auch sehr viel mit Volker drüber gesprochen und ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass wir halt, oder dass ich dann halt nicht fürs, oder gegens Verlieren spiele, sondern fürs Gewinnen, sondern einfach die Chance sehe, dass ich jetzt irgendwie an dem Tag meinen großen Traum erfüllen kann und einfach alles gebe. Und wenn es dann nicht so ist, dann haben wir vielleicht nochmal irgendwann die Chance, aber ich glaube, da darf man sich nicht zu sehr unter Druck setzen.
Habt ihr dann vielleicht auch die Trainer, die Frage an den Coach, habt ihr damals dann auch gespürt nach diesem vierten Satz, dass er so ein bisschen gebrochen ist, weil der fünfte Satz lief ja dann doch super los und ich glaube, es stand dann 9-5, 6-3, 9-5, am Ende 11-7. Was war dann ausschlaggebend am Ende?
Also ich glaube, ausschlaggebend war schon der erste Satz, wo Walle ihn wirklich durch den Tempel gehauen hat. Wenn er eröffnet hat, hat Walle direkt mit Gegenspin das Ding auf der anderen Seite einschlagen lassen. Ich denke, das war das Signal, der erste Satz. Und ab dem Moment wusste er, okay, jetzt muss ich was ändern. Hat er auch. Er ist dann ein bisschen weiter vom Tisch weggerollt, hat versucht, das Spiel ein bisschen langsamer zu machen, war dann auch zwei Sätze erfolgreich. Aber das Zurückrollen hat natürlich auch wieder Winkel eröffnet. Das sieht man sehr schön, wie oft Walle dann über die tiefe Vorhand, über die Seitenlinie rausgespielt hat und da Punkte machen konnte. Und dann, ja, dann war er im Endeffekt mit seinem Latein oder mit seinem Chinesisch am Ende.
Ja, das Spiel kann man sich auch noch angucken bei YouTube. Wir werden das auch verlinken hier unter dem Podcast. Kommentiert von Adam Bobrow. Es ist ein Real Life, also wirklich das komplette Spiel. Das ist wirklich spannend anzugucken. Ich habe es mir schon öfters angeschaut. Und Richard, ich sehe so ein bisschen Parallelen bei dem Spiel. So ein bisschen zu Malong vielleicht auch. Dima Malong, ein Spiel schon lange im Kopf gehabt, noch nie gewonnen, dann in dieser entscheidenden Situation mit dem kleinen Unterschied, dass Walle und Volker es den Bock umgestoßen haben und ja, wir damals also wir, weil ich damals auch dabei war, bei Olympia nicht. Wie hast du so das ja, Match gesehen von Valentin und ja, wie schaust du als Sportdirektor auf sowas?
Ja, also was ich dabei immer herausragend finde, ist, wenn man eben versucht, in den Spielen so eine Strategie erkennen kann. Jetzt auch, wenn man nicht direkt involviert ist. Also ich glaube, bei Walle kann man das sehr, sehr gut sehen, dass er sich da was überlegt hat und dass es eben wirklich eine spezielle Strategie ist. Und diese spezielle Strategie, die muss man in den großen Matchen eben haben. Jetzt mal unabhängig davon, ob das am Ende dann immer reicht, um so ein Spiel zu gewinnen oder am Ende vielleicht auch mal den Gegner wie bei Dimitri gegen Malon gratulieren muss. Man muss sich quasi, weil das war ja auch die Revanche sozusagen von 2016 auch, ja. Also insofern, das muss man im Hinterkopf haben, sich was zu überlegen, eine klare Strategie zu haben und ja, dann zu hoffen, dass ein paar Sachen ineinander greifen. Ja, und das finde ich halt spannend und das ist was, wo Tischtennis jetzt unabhängig, ob jetzt Regelsport oder Paralympics gar keinen Unterschied haben, dass man eben da eben wirklich sieht, Mensch, es geht um Platzierungen, es geht um Tempowechsel und es geht darum, einen ganz klaren Kopf zu haben und sich eben wirklich immer was zu überlegen und nach Möglichkeit das eben natürlich dann umzusetzen am Tisch.
Valentin, wie war der Moment, als du das Ding dann nach Hause gefahren hast? Und was hat sich danach für dich verändert, sowohl in deinem, vielleicht in deinem Kopf, als auch in deinem alltäglichen Leben?
Ja, ich glaube, der erste Moment ist ja ziemlich schwierig, das überhaupt irgendwie wahrzunehmen. Es prassen sehr viele Emotionen einfach auf einen ein. Es ist halt zum einen einfach diese Erleichterung. Ich weiß, als Sportler, wenn man irgendwie sich auf so ein Großereignis vorbereitet, dann hat man immer so eine gewisse Anspannung und natürlich vor Ort bei den Spielen ist das natürlich nochmal extremer, dass man immer so mit dieser Anspannung irgendwie die umherträgt. Und auch, das fällt halt von den Schultern, auch die ganzen letzten Jahre irgendwie, die dann vielleicht auch nicht immer ganz einfach waren, wo man auch vielleicht mit den anderen Verletzungen zu kämpfen hatte und auch irgendwie die eine oder schlechte Phase hatte. Das alles geht so ein bisschen durch den Kopf und dann ist man zum anderen natürlich unheimlich glücklich einfach, dass man jetzt dieses Spiel gewinnen konnte, diesen Erfolg einfahren konnte und seinen Traum erfüllen konnte, ne?
Ja, und was ich gucke das dann auch immer extra so weit, was mir auch immer auffällt, ist eure innige Umarmung. Da frage ich mich immer, was kann man da rauslesen? Ein besonderes Verhältnis von Coach und Spieler, ein Weg, den man vielleicht auch abgeschlossen hat, Folger. Ist das so? Also ihr habt euch das, ja, wie gesagt, man kann sich das angucken, sehr lang und innig umarmt. Man hatte das Gefühl, dass es schon für euch beide auch ja was sehr Besonderes ist.
Ja, vielleicht umarme ich einfach immer alle, die sich nicht wehren können. Keine Ahnung.
Das sah aber schon ein bisschen spezieller aus, muss ich sagen.
Ja, es ist natürlich auch emotional eine besondere Situation, wenn so ein Finale da gemeinsam durchgekämpft wird. Gemeinsam meine ich aber nicht, dass wir gewonnen haben, wie du es vorher gesagt hast, sondern das hat Walle gewonnen. Ich bin da draußen derjenige, der einfach im Rahmen seiner beschränkten Möglichkeiten unterstützt und wenn das klappt, kann ich ein bisschen was dazugeben, ein bisschen einen Input von außen geben, ein bisschen Energie, vielleicht auch taktisch was von außen dazugeben. So, aber wenn man halt einen langen gemeinsamen Weg geht, wenn man was plant, wenn man eine Strategie hat und die geht am Ende auf, da lösen sich natürlich auch viele Anspannungen, weil in dem Spiel selber gab es ja einige Auf und Abs. Und ja, das war einfach die Bestätigung, hey, das haben wir geschafft. Das ist gut gegangen und das ist jetzt einfach mal zu genießen.
Hast du dann ähnlich außergewöhnlich hohen Stresslevel wie Richard bei Olympischen Spielen? Also denn bei Richard habe ich das Gefühl, der ist dann nochmal doppelt so hoch wie bei Weltmeisterschaften. Ist das bei dir auch so oder ruhst du dann in dir selbst? Man hat den Eindruck von außen jetzt auch gerade, also bei der WM auch, aber bei Olympia hat man immer das Gefühl von außen, dass du schon sehr in dir ruhst, aber wahrscheinlich ist das...
Der Volker hat einen riesen Vorteil. Der ist natürlich als Coach deutlich näher an der Box, sage ich mal, als der Sportdirektor und ich sag mal, die Stresslevel sind dann ja auch unterschiedlich und irgendwo muss man natürlich hin mit seinen Emotionen und ich darf das auf der Tribüne ein bisschen einfacher zulassen, als eben wenn du an der Box direkt bist, wo du natürlich auch jede Menge Ruhe ausstrahlst, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass Herr Volker grundsätzlich etwas Ruhe mehr ausstrahlt als ich.
Ja, aber es ist interessant, weil genau diese Antwort hätte ich gegeben, Reggie. Ich bin vielleicht an der Box ruhig. Aber wenn wir, wie jetzt bei der WM, im Hintergrund noch zwei positive Fälle haben, also Corona-positiv, und du weißt nicht, ob der nächste Test nochmal 5 Tage fördert, dann ist das Stresslevel bei mir auch extrem hoch. Und da bin ich alles andere als ruhig. Wenn ich aber an der Box sitze und ich weiß, Spieler ist gut vorbereitet, alles passt, jetzt kommt nur noch der Sport. Also nur noch im Sinne von, man gibt sein Bestes und dann gibt es ja auch noch einen Gegner. Der kann ja auch einfach besser sein in dem Moment oder die besseren Entscheidungen treffen. Dann ist das zu akzeptieren, was da passiert. Da hilft es ja nichts, mit dem Netzball zu hadern oder mit irgendwelchen kleinen Entscheidungen. Da ist dann wirklich Ruhe, weil in dem Moment ist man ja auch... Man kann auch sagen, ein Stück weit Schauspieler, wo man die Ruhe ausstrahlen muss. Vielleicht in einem Fall, im anderen muss man vielleicht genau das Gegenteil ausstrahlen und hier ständig hinter der Bande rumhüpfen. Aber da ist es einfach dann der Job, diese Ausstrahlung rüberzubringen. Aber echt? Ja, wenn ich nicht an der Box bin und habe so wie Ritchie im Hintergrund mit irgendwelchen Tretminen zu tun, die kein Mensch braucht in dem Moment, da bin ich alles andere als ruhig.
Ich muss aber auch, ich weiß nicht, war das der türkische Trainer? Mir ist irgendein Trainer aufgefallen. Es war der türkische Trainer, ne? Der also wirklich, ja. der hat ja, also ich weiß es nicht, das krasse Gegenteil ist noch untertrieben, aber ich habe, glaube ich, bei dir sogar Volker mal gehört, ich glaube, es war bei Sandra, dass du irgendwie zu ihr gesagt hast, hab Spaß oder irgend sowas, korrigier mich, ob ich das falsch gehört habe, aber bei dem kann ich mich erinnern, der hat ja auf seinen Schützling da eingeredet und eingestikuliert und Hände über den Kopf und pipapo. Das war schon etwas unorthodox, oder? Ihr wisst, von wem ich spreche, oder?
Ja, der türkische Kollege, der macht das eigentlich öfters. Es geht dann auch irgendwie so weit, dass er irgendwie jeden Ball irgendwie kommentiert und sagt irgendwie, wo er mir hinspielen soll, den Aufschlag und so. Ich glaube nicht, dass es manchmal so zielführend ist, wenn man so stark auf seinen Spieler einredet. Ich glaube, das verunsichert einen dann viel zu sehr.
Ja, ist aber auch eine Frage, wie du es gewohnt bist. Und mein Freund Yusuf aus der Türkei, eben genau dieser Coach, der hat ja noch ein Pendant. Der hat ja noch seinen älteren, aber deutlich kleineren Bruder auf der Tribüne. Und da ist Yusuf ein total ruhiger, ausgeglichener Typ dagegen. Und wir mögen beide. Also als wir die früher nur so irgendwo gesehen haben, dachten wir auch, oh Mann. Und wir haben jetzt doch einige gemeinsame Lehrgänge, sowohl in Ankara als auch in Düsseldorf und in Bad Blankenburg mit denen gemacht. Wir mögen die einfach und das ist eine andere Art. Und ich glaube, der Kommentator hat es auch auf den Punkt gebracht. Er hat irgendwann gesagt, das sind komplett unterschiedliche Coaching-Stile, die da sind. Zumindest habe ich es irgendwie auf YouTube nochmal angeschaut. Da kam dieser Kommentar. Ja, und ich denke auch, so wie es der Spieler gewohnt ist. Ich glaube, Ali hätte ein Problem, wenn ich da sitzen würde. Der wüsste nicht, wo er dann hingucken soll, wenn er nicht so viel Zirkus wäre an der Bande.
Ja, aber schon eher ungewöhnlich. Wir müssen, also ich glaube, dass nicht alle unsere Zuhörer vom Podcast jetzt die absoluten Experten sind in Sachen Paratischtennis. Es ist auch zugegeben nicht ganz einfach so. Und Volker, ich glaube, du hast es wahrscheinlich schon 1000 Mal gemacht, aber vielleicht kannst du uns nochmal einen ganz, ganz schnellen Grundkurs geben über die verschiedenen Klassen, wer da spielen darf, wer legt das überhaupt fest, wo man eingestuft wird und wie funktioniert das alles? Also wirklich nur die Basics, gibt ja 11 Wettkampfklassen und wie sich die unterscheiden. Da hast du doch sicher schon so ein Standardprogramm, was du runterrattern kannst, oder?
Da kann ich jetzt irgendwie so ein Jingle einspielen oder sowas. Genau. Nein, ich versuch's ganz kurz und knapp. Im Paratischtennis gibt es 11 Wettkampfklassen, wie du gesagt hast. Klasse 1 bis 5 sitzend, also Rollstuhlfahrer. 1 ist mit dem größten Handicap, 5, wo Walle drin ist, mit dem geringsten Handicap. Gleiches Prinzip, 6 bis 10 stehende Klassen, 6 größtes Handicap, 10 geringstes Handicap. Vielleicht am ehesten bekannt durch Natalia Partica, die ja auch im Regelsport, zum Beispiel Olympische Spiele, spielt. Da fehlt dann vielleicht der Unterarm, wie bei Natalia, auf der Nicht-Schlagarmseite. Und dafür gibt es Klassifizierer und jeder wird da in eine Klasse mit vergleichbaren Handicaps, damit es auch einigermaßen fair ist, gesteckt. Dann gibt es noch Klasse 11, das ist die Intellectual Disability, also wir übersetzen das ein bisschen, ja, bisschen ungünstig, finde ich, mit geistiger Behinderung. Also da geht es um mentale Beeinträchtigung, geistige Beeinträchtigung. Und diese 11 Klassen werden männlich und weiblich gespielt. Also da haben wir 22 Klassen und deshalb ist natürlich unsere Wette, also Richie und meine Wette ums Essen, ein bisschen Straßenraub, weil wir haben natürlich deutlich mehr Möglichkeiten auf Medaillengewinne. Vielleicht müssen wir da mal im Kleingedruckten nachsteuern, Richie. Ne? Da müssen wir mal nachverhandeln. Aber Paratischtennis, und das ist auch ganz wichtig, kann eben parallel zum ganz normalen Wettkampfbetrieb im Verein, im Landesverband, im DTDB gemacht werden. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist eine zusätzliche Möglichkeit für Menschen mit Behinderung. Und oft sind es die kleinen Behinderungen, die man nicht sofort sieht. Den Rollstuhlfahrer erkennt jeder sofort. Eine Amputation erkennt auch jeder sofort. Aber oft sind es 2 ungleich dicke Waden. So ein bisschen eingeschränktes Gangbild vielleicht. Also es sind die Kleinigkeiten, die auch dann international noch im Paratischtennis starten können. Und übrigens, jeder, der einen Behindertenausweis mit einem Grad der Behinderung von mindestens 20 hat, kann auch im Paratischtennis starten, zumindest in der Klasse allgemeine Behinderung. Die wird zwar nicht international, aber national angeboten. Also die Einstiegshürden sind gering. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Und was ich vergessen habe, fragst du bitte nach, Benedikt.
Also was mich interessiert, ist diese Klassifizierung stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Und die Frage ist vielleicht an Valentin auch, ist das dann gerecht oder geht es überhaupt zu 100% gerecht? Ich glaube, das machen Schiedsrichter, ne? Die werden dann explizit dafür ausgebildet. Die machen das dann bei internationalen Wettkämpfen oder gibt es da Klassifizierungslehrgänge? Wie läuft das ab? Also für mich als Laien und als Regelsportler stelle ich mir unheimlich, wie Volker gerade schon gesagt hat, das schwer vor, dann so eine Behinderung quasi auch einzuschätzen, wie sehr die dich in deinem Spiel beeinträchtigt.
Ja, es gibt dann natürlich verschiedene Lehrgänge für die Leute, die irgendwie Klassifizierer werden möchten. Dann gibt es natürlich einzelne Turniere, es wird nicht auf jedem Turnier klassifiziert. Und dann fährt man halt so zum Turnier hin. Ob es jetzt irgendwie fair ist oder nicht, ich denke mal, in den meisten Fällen ist es immer schon ganz gut geregelt. Es gibt da, die haben sich da viele Gedanken gemacht, ab wann man in welcher Klasse starten kann oder auch nicht. Und dann vielleicht eine Klasse höher oder Klasse runter muss. Aber es gibt natürlich immer diese Grenzfälle, die jetzt irgendwie zwischen 2 Klassen stehen, wo man jetzt nicht genau weiß, ob der jetzt irgendwie in die niedrige Klasse gehört oder in die höhere Klasse. Und dann ist das irgendwie entweder für den Spieler unfair oder auch für seine Gegner unfair. Deswegen gibt's da auch immer ein bisschen Diskussionsbedarf, auch im internationalen Bereich zwischen den Spielern, die sich da nochmal ganz gern beschweren, dass der jetzt irgendwie doch nicht in die Klasse gehört und dass er irgendwie viel zu mobil ist und eine Klasse höher spielen müsste. Aber ich denke, dass wir da im Tischtennis eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Das ist eigentlich sag ich mal, im Großen und Ganzen sehr fair geregelt ist.
Ja, also das kann ich auch bestätigen. Wenn man aus anderen Sportarten, also Parasportarten wie Judo oder Schwimmen, dann hört speziell in den sehbehinderten Klassen, dass dann der iranische Judoka Auto fährt. Jetzt könnte man sagen, auf unseren Straßen sind auch viele Blinde unterwegs, aber es ist natürlich dann schon ein großes Fragezeichen, wenn man die dann in der Praxis sieht und denkt, wo ist jetzt bitte schön die Sehbehinderung? Da haben wir natürlich Glück, dass wir eine funktionelle Klassifizierung haben, in dem Fall in den körperbehinderten Klassen, wo es einfach darum geht, welche Einschränkung hat jemand, und dann kann man den ja auch am Tisch noch beobachten. Das ist nicht nur, es wird nicht nur klassifiziert medizinisch, sondern es wird auch geschaut, was kann der am Tisch und was kann er nicht. Das ist deutlich besser als in anderen Sportarten. Auch ein Grund mehr, wieso Tischtennis da im Para-Bereich der ideale Sport ist.
Ja, das ist ja auch ideal, wie du schon gesagt hast, weil man ja sich auch mit den in Anführungsstrichen normalen oder den Regelsportlern messen kann. Valentin, du spielst, glaube ich, bei beiden mit, oder? Rollstuhl-Bundesliga seid ihr ja, seitdem ich denken kann, werdet ihr mit Borussia Düsseldorf deutscher Meister. Du spielst aber auch im Regelsport. Wie viele TDR-Punkte hast du? Weißt du das?
Nee, weiß ich jetzt. Ich glaube, weiß nicht, 1770 oder sowas im Nähendreh. Ich spiele nicht so oft.
Das könnte spannend werden zwischen uns, aber ich glaube irgendwie, dass ich gegen dich verlieren würde.
Der Waller hat das Richtige gesagt, er spielt nicht so oft. Also, und du spielst deutlich regelmäßiger. Deswegen vermute ich, dass Walles QTTR deutlich zu niedrig ist. Wohingegen dein QTTR oder TTR ja möglicherweise eine reelle Leistungsfähigkeit darstellt. Was ist deiner, Benedikt?
17,50 rum.
Ah ja, okay.
Ja. Das können wir ja natürlich gerne mal machen.
Das können wir machen.
Um ein Essen vielleicht.
gerne.
Genau, so eine unfaire Wette wie zu.
Ich wollte gerade sagen, dann machen wir aber, da zahlt aber der Gewinner dann das Essen, das ist dir klar, ne? So wie bei Brause Ziegler dann. Nein, es würde mich wirklich mal reizen. Ich habe das es gibt ja auch mit dir das Video mit Timo, ja, den Vlog, den er mit euch gemacht hat, wo er dann auch im Rollstuhl spielt. Ich habe das auch schon mal ausprobiert. Das ist ja echt, also kann ich jedem nur empfehlen, auch einfach mal sich in den Rollstuhl oder einfach nur auf den Stuhl zu setzen und mal zu spielen. Das ist wirklich total spannend, wie anders Tischtennis dann auch ist. Und das ist auch so ein bisschen meine Frage an dich. Was ist denn der größte Unterschied? Wir kommen später nochmal kurz auf dich zu sprechen. Du hast ja auch in deinen jungen Jahren ohne Rollstuhl Tischtennis gespielt. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen dem Rollstuhl Tischtennis oder dem stehenden und dem sitzenden Tischtennis? Kann man das irgendwie so runterbrechen auf ein paar Punkte?
Ja, zum einen natürlich die Höhe einfach. Also mein Arm, dadurch, dass ich sitze, ist mein Arm natürlich viel tiefer, und da über den Ball zu kommen, ist viel schwieriger. Dann zum einen die Distanz, also dadurch, dass ich halt, wenn ich nach hinten rolle, mache ich die Winkel viel zu weit auf und ich muss halt immer versuchen, am Tisch zu bleiben. Und dass ich damit dieser Distanz nicht spielen kann, ist natürlich sehr schwierig. Und ich kann die Mitte nicht öffnen. Also wenn mich jemand jetzt über auf meinem Ellbogen anschiebt, ich kann dann nicht mal irgendwie einen Schritt zur Seite machen oder so und den Ball jetzt da einfach reinziehen, sondern da muss man irgendwie auch Lösungen finden. Ich glaube, so, das sind jetzt vereinfacht gesagt so, sag ich mal, so die größten Unterschiede.
Ja, was ich auch irgendwie da spannend und faszinierend finde, das ist ja auch alles, geht ja alles viel schneller. Ne? Man hat ja wirklich nicht, hat ja weniger Zeit, was sich alles am Tisch abspielt. Richard, was ist für dich so das Faszinierendste an dem Paratischtennis oder die im Vergleich zu, ja, ich sag mal, deinen Schäfchen?
Ja, also ich glaube, so von der Grundstruktur ist es gar nicht so groß im Unterschied. Man muss unglaublich, Walle hat es eben gesagt, immer auf dem Weg sein, Lösungen zu finden. Du hast jetzt von der Mitte gesprochen. Klar, im Regelsport sagst du, ich muss diesen Schritt zur Seite machen, aber es ist trotzdem herausfordernd, da immer Lösungen zu finden. Und ich finde halt, und deswegen ist Tischtennis da wirklich übergreifend eine spannende Geschichte, Winkel zu finden, Tempowechsel zu finden. Wir haben es vorher gehört, dass der Chinese im Finale dann so ein bisschen weiter nach hinten gegangen ist. Also da sind die Ideen dahinter eben auch sehr, sehr kreativ und immer man muss bemüht sein, Lösungen zu finden. Und insofern diese Kreativität, das ist das, was ich glaube, was eigentlich da heraussticht. Oder auch mal die Fähigkeit, diesen hohen, kurzen Ball zu spielen, mit solchen Elementen eben ja sich auch auseinanderzusetzen und einmal mehr dann auch zu erkennen, wenn die Strategie sich wechselt. Und ja, Geschwindigkeit ist da ja auch keine Hexerei. Das, was da in diesen Rückhand-Rückhand-Duellen gespielt wird, ja, das ist schon ganz herausragend und ja, schon eine ganz, ganz spannende Geschichte, ja.
Ist Volker, ist Rollstuhl, also wir sprechen, bleiben jetzt mal beim Rollstuhl-Tischtennis, ist das für dich kreativer als normales, in Anführungsstrichen, Tischtennis? Ich denke da auch an, es gibt ja diese Tetra-Loop-Shots und so ein paar Komponenten, die es jetzt im Regelsport nicht gibt. Ist das für dich vielleicht sogar irgendwie der kreativere Sport, wo man noch mehr taktisch, noch mehr bedenken kann, noch mehr ja, Finesse mit reinbringen kann? Oder sehe ich das falsch?
Ja und nein. Es ist grundsätzlich mal einfach alles ein Tischtennis, was wir spielen. Ja? Und du hast vorher gesagt, bei den normalen oder beim Regelsport. Es gibt keine normalen im Tischtennis. Und Ritchie hat auch nicht die Nichtbehinderten und ich habe die Behinderten, sondern Ritchie hat vielleicht die weniger Behinderten. Ja? Weil jeder hat seine Limits. Jeder hat einfach seine Einschränkungen. Der eine hat eine goldene Hand, dafür schlechte Beine. Der nächste, bei dem ist es andersrum. Beim dritten fängt das Problem bei neun beide an im Kopf. Also jeder hat seine Limits. Jeder hat auch seine Limits, was vielleicht Spin-Gefühl angeht. Und jeder muss etwas kompensieren. Und so ist das egal bei wem, bei Ritchies Schäfchen, bei meinen Schäfchen. Jeder muss was kompensieren und es ist unsere Aufgabe, so wie Ritchie sagt, Lösungen zu finden. Wir müssen was kompensieren, Lösungen finden und diese Lösungen sollten im Idealfall dem Gegner wehtun und nicht uns wiederum in die Bredouille bringen. Und das ist vielleicht, gehen wir auch mal von Rollis weg, zu allen Klassen im Paratischtennis, das ist vielleicht einfach da extremer, weil wenn ich zum Beispiel schlecht zu Fuß bin in der Klasse 6, erwische ich meinen Gegner in der tiefen Vorhand, ja. Aber der Ball muss so viel Qualität haben, dass er nicht zurückkommt, weil sonst spielt er mich genauso oder eröffnet es den Winkel für die tiefe Vorhand bei mir und da komme ich auch nicht dran. Also das sind immer diese Lösungen in Abhängigkeit von meinem eigenen Handicap, von meinen eigenen Einschränkungen, so wie im ja, anderen Tischtennis.
Finde ich ganz spannend, ja. Also wir ergänzen uns ja schon einige mit einigen Dingen. Also auf der einen Seite Lösungen finden, auf der anderen Seite kompensieren. Ja, das sind eigentlich Elemente, die du in allen Sportarten irgendwo findest. Ich glaube, im Tischtennis noch mal ein bisschen extremer, egal jetzt ob im olympischen oder im paralympischen Bereich. Ja, macht sehr, sehr spannend.
Ja, und ich komme ja aus dem olympischen Tischtennis und ich kann höchstens als Unterschied sagen, im paralympischen Tischtennis ist es noch taktiklastiger. Da geht es noch mehr um diese Lösungen und die Taktik spielt, oder Technik und Taktik im Verbund natürlich, spielen eine noch größere Rolle. Aber ansonsten ist es ein Tischtennis und das ist ja auch das Schöne dran.
Ja, klar, also es ist ein Tischtennis, aber ich denke mir halt so zum Beispiel, ich glaube, der Waller hat es auch irgendwann mal so gesagt, so ein bisschen flapsig über seine Beinarbeit. Ich meine, ich könnte die natürlich jetzt verbessern. Also ich hätte die Möglichkeit, Waller kann das vielleicht so nicht, muss dann aber andere Lösungen finden. Also man denkt sich ja schon irgendwie auch, es ist einfach irgendwie anders. Ja, natürlich, wie gesagt, ich würde gegen Valentin, glaube ich, verlieren. Also weil es ein Tischtennis ist und ein zusammen. Aber natürlich sind die Voraussetzungen dann von meinem Gefühl her schon andere und ich glaube eben, ich habe schon den Eindruck, dass wenn ich mir die Spiele angucke, dass da Taktik schon eine riesengroße Rolle spielt und finde es auch spannend. Also ich finde, es macht den Sport dann auch wirklich sehr spannend und manchmal oder oft auch spannender als wenn ich mir jetzt ein TDBL-Spiel angucke oder in diese Richtung.
Gut, dass das mal jemand erkennt. Nein, das kann ich auch wirklich nur allen Trainerkollegen weitergeben. Das ist ein super spannendes Feld, sich da reinzuarbeiten. Da hat man einfach nochmal einen anderen Horizont und eine andere Herangehensweise. Macht es, probiert es aus. Habt keine Angst davor, sondern probiert es aus. Es ist absolut bereichernd.
Ja, und ich frage mich ja, Walle, wie viele Punkte hätte Timo gemacht, wenn du ernst gespielt hättest, wo er gegen dich im Rollstuhl gespielt hat? Ich glaube, es war 2-0. Erster Satz knapp, zweiter ein bisschen deutlicher, das dann schon ein bisschen mitspielen lassen, oder?
Ja, ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie gut er doch dann im Rollstuhl spielt.
Also, das wollte ich jetzt nicht hören.
Nee, es ist wirklich so. Ich habe ja schon gegen viele Leute gespielt, die sich dann irgendwie hingesetzt haben und so, aber er hat dann ziemlich schnell gelernt und da hat man auch irgendwie gesehen, wie viel er irgendwie von dem Sport versteht, auch wie viel Gefühl er einfach hat. Das war schon echt nicht schlecht, wie schnell er da auch irgendwie ein paar Sachen umgesetzt hat. Ja, aber natürlich im Spiel dann war es natürlich schwer für ihn, dann gegen mich zu gewinnen.
Ja, ist auf jeden Fall auch spannend. Auch das Video werden wir nochmal verlinken. Das spielt dann noch gegen Tom Schmidberger und gegen dich zwei Sätze und ihr quatscht davor noch ein bisschen beim schönen Kaffee, schönes Video. Bevor wir zur Wahl noch mal ein bisschen näher kommen, Volker, noch vielleicht ohne das Fass jetzt zu groß aufzumachen. Ich überlege mir dann immer die Frage und für Fragen davor für so einen Podcast und überlegen wir dann schon, ihr seid sehr erfolgreich im Paratischtennis, was mich aber schon nochmal interessiert, ich hoffe, ich renne da jetzt keine offenen Türen ein, ist schon auch so ein bisschen der Stellenwert im Paratischtennis aus deiner Sicht jetzt in Deutschland und auch im Vergleich zu anderen Nationen, mit welchen Mitteln man da kämpft, wir kennen ja diese Diskussion auch bei Richard im Vergleich zu China, Japan und anderen Ländern, wie ist das im Paratischtennis, wie steht ihr da, sowohl im nationalen als auch im internationalen Vergleich? Von den Möglichkeiten, die ihr habt.
Das ist wirklich ein großes Fass, das du in der Frage aufgemacht hast.
Dann schöpf nur so ein Becherchen oben ab.
Ja, also man muss ja mal sagen, Deutschland war früher viel erfolgreicher. Deutschland hat früher viel mehr Medaillen geholt. Aber da waren halt auch nur eine Handvoll Nationen am Start, nämlich die entsprechend viele Kriegsversehrten oder was auch immer hatten oder auch die Möglichkeiten. In der Zwischenzeit ist es kein Breitensport mehr, in der Zwischenzeit ist es absolut Leistungssport und viele Nationen haben da jetzt gewaltig investiert und jetzt gibt es eine viel größere und vor allen Dingen auch professionelle Konkurrenz. Von daher sind wir im internationalen Vergleich natürlich in der Konkurrenz mit Nationen im Tischtennis, wen wundert's, China, Korea, Japan oder in Europa dann eben ganz stark auch Großbritannien, die nach London 2012 und auch davor schon sehr viel investiert haben, traditionell mit den Franzosen, andere Nationen, die früher viel gewonnen haben wie Österreich, spielen jetzt kaum mehr eine Rolle. Da hat sich viel verändert, aber vor allen Dingen eben in der Professionalität. Entsprechend hat sich auch die mediale Aufmerksamkeit entwickelt. Früher war das mal, kenne ich jetzt auch nur noch aus dem Hören sagen, da war dann Parasport oder Behindertensport irgendwo im Morgenmagazin oder im Gesundheitsmagazin irgendwo untergebracht. Heute haben wir Sendezeiten bei den Paralympics, nicht nur im Tischtennis, sondern auch in anderen Sportarten zur Primetime und haben richtig gute Quoten dabei. Also da gibt es schon eine unglaubliche Entwicklung, allein schon in den knapp 10 Jahren, wo ich jetzt dabei bin.
Stichwort Professionalisierung, Richard. Ihr habt euch ja sogar auch gemeinsam einen Olympiatisch angeschafft vor Tokio, oder? Wie war die Story nochmal?
Ja, die war speziell. Volker schmunzelt schon. Also zu den Olympischen Spielen, genauso zu den Paralympischen Spielen, da gibt's ja immer diese Centercourt-Geschichten. Ne? Und die sind zum Teil unglaublich teuer, die Tische. Ja, und dieser Tisch, da hat mir dann der Mitarbeiter des BMI hat mich gefragt. Ist der Tisch aus Gold, weil tatsächlich dieser Tisch am Ende, ich glaube, 15.000 Euro gekostet hat. Ich glaube, man darf das hier sagen. Und ja, dadurch, dass wir vom Material her natürlich das gleiche Material benutzt haben, haben Volker und ich sozusagen in einer konzertierten Aktion das eben versucht, als gemeinsames Projekt anzuschieben. Ging ja dann auch noch so weit, dass wir das Ganze auch in einer speziellen Lieferbox, damit dieser Tisch sich nicht verzog, geliefert bekamen. Also es war ein Riesenaufriss und ich werde es nicht vergessen, dass eben den Teil, den wir bezahlen konnten, der ist dann vom BMI schon beziffert worden mit, naja, der Tisch ist wohl wirklich aus Gold. Und ja, da haben wir also uns drauf vorbereitet und danach eben, weil es ja immer erst Olympische Spiele, dann Paralympics. Also insofern, wir konnten uns den Tisch sehr, sehr gut aufteilen. Und ja, es war einer von einigen Projekten, die wir so gemeinsam angeschoben haben. Und ja, sozusagen, wir spielen uns ganz gut die Bälle zu, oder?
Aber zusammenbauen musste dann nicht zusammen, oder? Da kam dann schon.
Also ich glaube, Volker, ich kenne deine handwerklichen Fähigkeiten von Waller auch nicht so hundertprozentig, aber gefühlt, wenn ich den hätte zusammenbauen müssen, dann würde der heute immer noch in einzelnen Teilen in der Ecke stehen. Also der kam dann schon relativ komplett aufgebaut, ja.
Der war ja, glaube ich, nicht ganz so leicht. Also den hat man, glaube ich, keinen Zentimeter alleine irgendwie bewegen können.
Ja. Vor allem kam der auch aus China, oder? Aus China direkt, oder?
Der ist aus Japan geliefert worden, aber tatsächlich mit dem Schiff und nicht mit dem Flieger. Und deswegen hat das Ganze noch ein bisschen länger gedauert. Und deswegen auch den in einem speziellen Container, damit der eben durch die größeren Temperaturunterschiede sich nicht verzieht. War eine größere Aktion, denke ich aber gern dran zurück.
Ich auch. Und so wie du sagst, wir haben uns da die Bälle gut zugespielt. Ein Musterbeispiel dafür, dass wenn sich zwei Leute verstehen und ein gemeinsames Ziel haben, man so ziemlich alles hinbekommt. Und wir wären ja auch wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das gleiche Material spielen, ihr bei den Olympischen Spielen, wir drei Wochen später bei den Paralympics und wir machen da Insellösungen. Und so haben wir es hingekriegt und wir sind ja auch unsere Geldgeber ist ja auch das BMI, allerdings eine andere Abteilung und wir wurden Ähnliches gefragt. Ich habe irgendwie keine Antwort gegeben, aber jetzt kann ich sie ergeben. Ja, der Tisch wurde nachher vergoldet. Dankeschön, Valentin. Ja, weil das ist ja auch wichtig. Man kann ja beim nächsten Mal, wo man sowas beantragt, dann einfach auch sagen, Jungs, ihr habt investiert. Ja, aber es hat sich gelohnt. Man trifft sich ja immer auch mit dem BMI ein zweites Mal. Und dann ist das beste Argument ist, wir haben damals kein Bullshit erzählt, sondern das hat was gebracht. Wir haben die Ergebnisse und nicht nur wir, sondern Richie hat ja auch ein paar Medaillen mitgebracht. Und dann lohnt sich das und dann ist natürlich auch der Zuwendungsgeber bereit, beim nächsten Mal wieder zu investieren, wenn man nicht nur heiße Luft produziert hat, sondern Ergebnisse.
Richtig. Und die spielen es ja auch wirklich unterschiedlich. Also wenn man zum einen auf dem Präsentationstisch spielt und dann gibt es natürlich auch noch die Einspieltische, die dann zwar von der Oberfläche gleich sind, aber natürlich vom Gestell her anders, da merkt man schon als Spieler auf jeden Fall den Unterschied.
Genau, haben wir jetzt neu gelernt auch nochmal. Das macht ja wirklich einen absoluten Sinn, weil meist die Center-Core-Tische sind anders verschraubt. Also man hatte das früher zum Teil so, dass man nur Dinge eben dran stellt. Dann gab es wirklich keinen Unterschied. Aber durch die unterschiedliche Verschraubung der Center-Core-Tische gibt es häufig eben so eine größere Versteifung der Tische. Und man kann sich das ja vorstellen, ne? Wenn der Tisch so ein bisschen reagiert, ist es anders, als wenn der Tisch eine höhere Steifigkeit hat. Und das sind dann die Unterschiede. Also von der Oberfläche genau gleich, aber am Ende ist es dann doch eine Feinheit, die es anders ausmacht. Und ich glaube, Walle, das merkst du, das merkt Timo, das merken alle Spitzenspieler oder hochklassige Tischtennisspieler, wir sind ja alle auf diese Nuancen angewiesen, um den Unterschied am Ende auszumachen.
Genau. Man sieht, es ist hochprofessionalisiert und ja, es hat Erfolg gebracht, ne? Also ich glaube, weil es war die erste Goldmedaille seit Holger Nikelis 2012 und für Richard, für euch war das ja auch die erfolgreichsten Olympischen Spiele, würde ich mal sagen. Also zumindest, wenn wir vielleicht die eine Medaille noch geholt hätten oder die andere, aber auch so von den Ergebnissen. Also
jetzt schwimmen, Benedikt, guck mal.
Na, ich habe gerade überlegt, ob also zwei Medaillen, klar, Silber, Bronze, aber da war keine Damenmannschaft fitter, als das letzte Mal so war. Und von daher, naja. Spannend,
Walle. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sowohl von den Paras als auch von den Olympischen Spielen waren das wirklich zwei ganz, ganz starke Vorstellungen. Ja, macht natürlich ein bisschen Appetit auf mehr.
Richtig. Und es ist auch gar nicht mehr so lange, muss man auch mal so sagen. Es sind ja nicht mal mehr 2 Jahre. für Olympia und Paralympia, Paralympics. Also es geht schon wieder in die heiße Phase und ich glaube, Richard, wir werden uns auch in der nächsten Zukunft wieder öfters über Olympia unterhalten. Jo, und dein Blutdruck wird wieder leicht ansteigen von Tag
zu
Tag.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja in dieser Weltranglistengruppe drin. Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir eben auch, wie können wir die Punkte anpassen, damit es eben dann für jeden die gleichen Grundvoraussetzungen gibt. Es ist ja schon wichtig, dass man dann irgendwann von Null startet. Wir haben ja auch immer noch die Corona-Situation, die wir in der Rangliste eben darstellen. Im Grunde soll es ja eine 12-Monats-Rangliste sein, die Weltrangliste. Und ja, da werden wir schon jetzt in den nächsten Wochen das nochmal so glatt ziehen, damit eben alle Spieler wissen, wann das Race to Paris so richtig losgeht. Also, ist schon in den Hinterköpfen, Benedikt. Du hast einmal mehr vorausschauende Fähigkeiten.
Ja, genau. Ich habe auch zurückschauende Fähigkeiten. Ich habe mir nämlich von Valentin mal so die Erfolge der letzten, naja, ich würde sagen wir mal 18 Monate rausgesucht oder noch nicht mehr eigentlich.
Hast du das Buch vor dir?
Ich habe das Buch vor mir, genau. Ich muss jetzt mal Kapitel 1, Medaillen. Nein, also du hast, wir haben schon drüber gesprochen, Walle, du hast Gold in Tokio geholt. Du wurdest dann zum Parasportler des Jahres gewählt, warst auch im Sportstudio. Ist, glaube ich, auch eine große Ehre. Du hast dieses Jahr, bist du wieder deutscher Meister geworden mit Borussia Düsseldorf. Du bist zum ersten Mal die Weltrangliste Nummer 1 in deiner Wettkampfklasse geworden. Hast jetzt deinen zweiten WM-Titel geholt, noch eine Bronzemedaille im Doppel. Eigentlich läuft's, oder? Kann man nicht anders sagen.
Ja, die letzten Jahre waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber ja, irgendwann wird wieder der Zeitpunkt kommen, wo es mal irgendwie nicht so läuft. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man jetzt irgendwie so erfolgsverwöhnt ist, darf man nicht denken, dass es immer so weitergehen wird. Irgendwann wird auch mal wieder was kommen, wo ich dann vielleicht nichts gewinnen werde.
Volker, glaubst du, das wird so sein? Du hast auch zum in Interviews schon gesagt, dass Valentin früher so ein bisschen Halotri war und dass du durchaus auch Grund gehabt hättest, ihn das ein oder andere Mal rauszuschmeißen. Würde mich natürlich interessieren, was das für... Das hat er wortwörtlich im Tischtennismagazin so gesagt. Ich zitiere ja nichts, was ich nicht irgendwo auch gelesen hätte. Von daher, es war sicher beim Augenzwinkern. Glaubst du, dass Valentin, ich glaube, du sprichst so ein bisschen ja die Zeit zwischen 2015 und 2018 oder 2019 an, glaubst du, dass Valentin wirklich auch nochmal so tiefst durchschreitet oder ist er jetzt der reife Weltklasse-Spieler, der sich da oben festgebissen hat für ja auch die nächsten Jahre?
Also wenn du dir das nach einem Podcast nochmal anhörst, dann weißt du, dass du jetzt gerade zwischen 7 und 12 Fragen in einem gestellt hast.
Das habe ich vom Richard, also der antwortet zwischen 7 und 12 Antworten gibt er in einem. Gut, dann dröse es mal auf, das ist die Aufgabe des Tages.
Das ist die Aufgabe des Tages. Fangen wir mal an. Ja, er war ein Halotri, er ist immer noch ein Halotri, aber er ist jetzt eben ein professioneller Halotri, der diese Lockerheit und das Zocker-Dasein kultiviert hat. Ja, das heißt, er ist jetzt einfach verlässlich und früher, was heißt, es gab einen Grund, sich ihn rauszuwerfen. Es gab einen bunten Blumenstrauß an Gründen, ihn rauszuwerfen und es gab eigentlich nur einen Grund, ihn drin zu halten und das war die Hoffnung. Ja, also das.
Darf ich mal kurz einflechten? Ja, also ich habe mal eben kurz gegoogelt. Der Halodri, bayerisch-österreichisch-umgangssprachlich, ist ein meist jüngerer, unbeschwerter, oft leichtfertiger und etwas unzuverlässiger Mann. Also man kann es jetzt noch in 100 Sprachen übersetzen, aber für alle die damit nichts anzufangen wussten, ich finde das eigentlich schmunzlig. Halodri.
Ja. Das ist auch liebevoll augenzwinkernd gemeint, ist aber eindeutig, hat einen ernsten Hintergrund. Aber man darf Walle eben das Zocken, den Spaß daran auch nicht wegnehmen, weil er ist ein Zocker, der Ideen hat am Tisch. Und wenn er Schema F spielt, dann sind andere, speziell osteuropäische Konkurrenten, asiatische Konkurrenten, darin einfach besser. Das heißt, er muss was anders machen. Und wir müssen im olympischen Tischtennis sicher auch was anders machen als die Asiaten, weil rein mit Trainingsumfängen kommen wir an denen jetzt nicht mal locker links oder rechts vorbei. Da müssen wir uns was einfallen lassen und dafür brauchen wir Typen. Das ist einfach der Punkt und das muss sich Walle erhalten. Gerne natürlich mit einem vernünftigen Fundament im athletischen Bereich, im Bereich der Zuverlässigkeit und so weiter. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich denke mal, das wissen jetzt alle schon, was ich da ansatzmäßig meine. Und ohne Walle hätte ich zweifellos noch volles Haar. erwiesen, ja.
Aber Valentin, kannst du das unterschreiben? Würdest du auch sagen, du warst früher ein Halodri und hast ihm ein paar Haare gekostet? Kannst du das so reflektieren?
Also wenig Haare hat er schon, seitdem ich ihn kenne. Also das würde ich jetzt nicht auf meine Kappe nehmen. Aber
das
ja,
ist eine Berufskrankheit.
Ich glaube, ich war einfach, ja, jung und unbeschwert ein bisschen, ne? Wir haben über viele Sachen keine Gedanken gemacht. Ein bisschen mehr in den Tag hineingelebt, nicht so wirklich geplant. Und ich glaube, das lernt man dann vielleicht auch irgendwie, wenn man ein bisschen erwachsener wird und auch sich Gedanken macht, wie wichtig einem das ist und was man dafür dann tun muss, um dies zu erreichen. Und da hat Volker natürlich auch die eine oder andere Hilfestellung geleistet. Und ich denke mal, dass er mir da auf diesem Weg auch natürlich auch sehr, sehr viel geholfen hat.
Ja, was ich auch spannend finde, du bist ja mit 18 dann Weltmeister geworden und ihr habt ja unisono auch gesagt, dass das vielleicht sogar ein bisschen zu früh kam, so ein Weltmeistertitel. Hört man auch nicht so oft, Volker, wie meinst du das dann in dem Zusammenhang?
Ja, das war ein Überraschungssieg für einen Sportler, der damals eigentlich noch nicht reif dafür war, der einfach auch noch nicht wusste, dass der weitere Weg nicht durch weitere Überraschungen oder Zufälle zum weiteren Erfolg führt, sondern dass da jetzt harte Arbeit dazugehört. Und diese Überzeugungsarbeit, die musste geleistet werden. Und das geht natürlich einher mit einer Persönlichkeitsentwicklung, die Walle da durchlaufen hat. Ich habe immer noch so einen Spruch von ihm im Kopf, wo er, wenn man ihn mal irgendwo ein bisschen in die Enge getrieben hat und gesagt hat, so, das ist jetzt der nächste Punkt und da musst du mehr Seriosität an den Tag legen. Da hat er zu uns Trainern halt gesagt, ich bin Weltmeister und du? Ja, so. Und ja, da, wie soll man das sagen? Da muss man dann manchmal schon ein bisschen deutlicher werden, weil wenn man ihm klar machen möchte, dass er zwar Weltmeister ist, aber dass es auch ganz schnell Vergangenheit ist und wenn er in der Zukunft gleich erfolgreich sein will oder noch erfolgreicher, dann muss er mehr Substanz bieten. Und du hast vorher die Erfolge aufgezählt, weil er hat es nicht korrigiert, weil er einfach da auch zu bescheiden ist, aber ich mach's jetzt mal. Walle ist 2019 Europameister geworden, also immer noch amtierender Europameister, amtierender Paralympicsieger, amtierender Weltmeister, Weltranglistenerster. Der hat seit 2019 kein Einzel verloren. Und eine deiner 7 bis 12 Fragen war, wird es auch mal wieder anders sein? Ja, natürlich wird er mal wieder verlieren. Und er ist auch super nah dran an diesem Verlieren. Im Halbfinale war er im 5. Satz 5:9 gegen den Taipei-Chinesen hinten. Ja, im Finale war er gesundheitlich angeschlagen. Diese Spiele zu drehen, ist nicht selbstverständlich. Die hätte er selbstverständlich auch verlieren können. Und dass er die aber gewinnt, das zeugt eben auch von dieser Zockermentalität plus Persönlichkeit.
Ja, Richard, wie hast du Valentin kennengelernt und wie verfolgst du seine Karriere und auch sein Spiel? Wir haben uns ein bisschen über ihn auch unterhalten im Vorfeld.
Also ich habe ihn nicht als Halodri kennengelernt, sondern als einen ganz offenen Typen, der eben auch regelmäßig bei uns beziehungsweise bei unserem gemeinsamen Zentrum in Düsseldorf sozusagen trainiert. Ja, und ich finde es natürlich spannend, dass Walle dem paralympischen Tischtennis so eben dann den Stempel im Augenblick aufdrückt, ist für mich jetzt tatsächlich auch nochmal eine neue Info, dass Walle das dass du so lange überhaupt kein Spiel verloren hast. Das bringt ja. mich natürlich dazu, dass ich das direkt mal rüberwerfe zu meinen Jungs. Die sollen sich da mal zwischendurch ein Beispiel, was die Head-to-Heads angeht, nehmen. Nein, Spaß beiseite. Ist ja eine ganz tolle Geschichte, zeigt, was für ein herausragender Sportler es ist. Und ja, also so habe ich ihn quasi auch kennengelernt. Verfolgt das natürlich immer wieder auch. Und ja, wir laufen uns sozusagen in Düsseldorf immer wieder mal so über den Weg, dass wir uns auch mal ja kurz unterhalten und da austauschen. Aber ja, vielleicht ergibt sich ja dann zukünftig auch nochmal eine Trainingseinheit. Also ich fordere dich auch nochmal raus. Ich fände das sehr spannend.
Das können wir sehr, sehr gerne machen.
Pass auf Ritschis Rückhand auf. Die ist ja. brandgefährlich. Für Ritschi halt, ne? Ja.
Bei mir ist es genau umgekehrt. Also da hast du relativ schnell, wirst du beide Spielertypen durchschaut haben. Ja, Valentin, vielleicht auch, ich meine, ist ja trotzdem so deine Geschichte, ist natürlich sehr interessant. Du hast Glasknochen, wie dein Vater auch, bist sitzt seitdem du 13 bist im Rollstuhl. Ja, meine Frage, und das ist dann auch immer so, ist ja auch irgendwie so, man tut sich selber so ein bisschen schwer immer. Ich glaube, das spürt ihr auch wenn ihr solche Gespräche führt. Wie war das? Ich stelle es mir unglaublich schwer vor, diese Umstellung. Du hast davor Tischtennis gespielt im Stehen, also hast das schon seit deiner Geburt, aber dann hattest du ganz viele Knochenbrüche sitzt seitdem im Rollstuhl. Es gibt da eine ganz spannende Story, die habe ich auch in dem Porträt im Tischtennismagazin gelesen, über die Relegation, die du dann unmittelbar danach hattest, als klar war, okay, du sitzt jetzt im Rollstuhl. Vielleicht kannst du die nochmal erzählen und wie das für dich am Anfang einfach war, diese Umstellung, und wie das auch, ja, dich beeinflusst hat und auch deine Tischtenniskarriere. Wieder 20 Fragen, tut mir leid.
Da muss ich jetzt erstmal überlegen, wo ich anfange.
Ja. Du bist zu sehr gebrieft von mir.
Ja, als dann irgendwann natürlich, ich lag damals im Krankenhaus noch und dann hat sie wie rausgestellt, dass es wahrscheinlich nicht mehr so wird mit dem Laufen, dass ich dann natürlich auf den Rollstuhl irgendwie auch angewiesen bin in meinem Alltag und natürlich dann auch im Tischtennis. Da weiß ich noch dann, wie ich dann irgendwie, ich war da natürlich auch sehr traurig in dem Moment und dann, wie ich auch irgendwie mit einem weinenden Auge meinen Vater irgendwie noch gefragt habe, so, ja, meinst du, das wird wieder mit dem Tischtennis, ob ich das weitermachen kann? Das war eigentlich so meine erste Frage, so. Und seine Antwort, ja klar, auf jeden Fall. Ja, und dann war die Sache gegessen, so, und ich habe dann einfach im Rollstuhl weitergespielt. Wie es dann war mit der Relegation, ich glaube, ich war irgendwie, wenn ich ein paar Tage aus dem Krankenhaus raus, hatte dann irgendwie noch ein gebrochenes Bein. Und ja, damals der Jugendmannschaft hat uns dann die Spieler gefehlt und habe ich gesagt, ja, ich spiele dann halt, ich versuche zu spielen. Hatte noch Schmerzen natürlich, aber ja, ich konnte dann irgendwie noch das entscheidende Spiel dann irgendwie doch noch gewinnen.
Klingt nach einer wie eine Weihnachtsgeschichte, wie ein kleines Weihnachtsmärchen. Ja. Und man muss ja sagen, 3 Jahre später warst du deutscher Meister, 5 Jahre später Weltmeister, da hast du dich relativ schnell auch reingefunden, oder? In das Rollstuhltischtennis.
Ja, ich habe ja vorher schon längere Zeit gespielt und es ist ja nicht alles unbrauchbar, was ich da gelernt habe, natürlich. Und dann, konnte ich da sehr schnell Anschluss finden. Natürlich hat mein Vater mir auch geholfen, halt, wie man irgendwie mit dem Rollstuhl umgeht und wie man auch richtig Rollstuhl fährt. Ich glaube, das ist auch mittlerweile sehr entscheidend im Tischtennis, dass man auch vernünftig einfach Rollstuhl fahren kann. Ne? Man steht ja nicht nur statisch am Tisch, sondern man benutzt halt den Rollstuhl als Sportgerät, den man dann natürlich auch beherrschen muss. Und da sieht man halt auch eine sehr starke Entwicklung, dass das immer mehr kommt und dass das war natürlich vielleicht auch ein Teil dazu zu meinem Erfolg beiträgt, dass ich das halt früh gelernt habe und es einfach, glaube ich, auch ganz gut kann am Tisch.
Was auch legendär ist, ist dein Interview in der ARD mit Michael Antwerpes, der zu dir noch sagt, du leidest an der Glasknochenkrankheit und du sagtest dann so, ich hab sie und hast damit, glaube ich, auch ja ein relativ großes Echo ausgelöst. Wie gehst du damit um? Also gibt es auch Momente des Haderns oder hast du das zu 100% angenommen? Wie gesagt, ich spreche mal aus der Perspektive eines ja, komplett gesunden, sage ich mal, Menschen, der kein Handicap hat, wie gehst du damit um?
Ja, grundsätzlich stehe ich schon dahinter und ich lebe auch hundertprozentig so. Ich denke mal einfach, dass selbst wenn man eine Einschränkung hat, jetzt wenn man im Rollstuhl sitzt oder etwas anderes, dass man dadurch trotzdem ein erfülltes Leben haben kann, dass man Teil der Gesellschaft sein kann, dass man Freunde haben kann, Familie. Und ich denke mal einfach, dass das vielleicht oft nicht gesehen wird, sondern nur gesehen wird, dass jemand etwas nicht kann. Und ich denke mal einfach, man muss sich dann so nehmen, wie man ist. Ich glaube, das ist der erste Schritt in so einer Situation, dass man sich selber akzeptieren muss. Also ich habe es, glaube ich mal, ich weiß gar nicht, in einem Podcast habe ich es mal erzählt, dass auch gesagt, dass man, ja, bevor man nämlich verlangen kann, dass irgendwie andere einen akzeptieren, muss man sich selber erstmal so akzeptieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt.
Ja,
ob man jetzt, natürlich gibt's, wie jeder Mensch hat man auch irgendwie schlechte Tage oder auch schlechte Phasen. Und dann in diesen Phasen fragt man sich vielleicht dann das eine oder andere auch schon, warum hat's mich getroffen? Warum ist es jetzt so? Warum ich irgendwen anders? Warum bin ich nicht einfach ohne Einschränkung? Ne? Aber diese Phase gehen dann zum Glück auch wieder schnell vorbei. Und ich denke mal einfach, dass ich trotzdem ein sehr schönes Leben habe.
Volker, wir haben jetzt auch in dem Podcast schon das vorhin ein bisschen kurz gehabt mit dem Vergleich. Du hast gesagt, das ist ein Sport. Es ist natürlich immer nicht so einfach. Auch ich selbst merke selber jetzt in solchen Podcast, wie mit normal und so weiter, wie spricht man das an? Du arbeitest jetzt schon so lange als Para-Bundestrainer. Wie aus deiner Sicht wollen die Parasportler wahrgenommen werden, als sowohl im Sport als auch als Menschen oder als Sportler? Wie verhält man sich da am richtigsten sozusagen? Und vielleicht auch, was würde euch am meisten da helfen?
Wieder viele Fragen, aber da gibt's eine Antwort auf alle Fragen und die heißt normal. Einfach normal. Im Umgang nicht irgendwie sich großen Kopf machen. Es gibt Einschränkungen, wo jemand Hilfe braucht, selbstverständlich. Dann bekommt er die Hilfe, in der Regel aber nicht ungefragt. Also die größte Katastrophe ist, wenn jemand an der Ampel steht, an der Fußgängerampel, ein Rollstuhlfahrer und von hinten kommt ungefragt jemand, der ihn rüberschieben will. Der fällt vorne, hinten, egal wo, erstmal fast aus dem Rollstuhl. Also bitte nicht ungefragt. Okay. Aber jeder hat gelernt, mit seinem Handicap so umzugehen, dass er sagt, kannst du mir bitte mal helfen? Oder dann fragt man, sag bitte, wenn ich dich irgendwo unterstützen kann. Aber das ist normal. Das mache ich ja auch mit allen Menschen so, wenn ich denke, die könnten jetzt Unterstützung brauchen, mit oder ohne Handicap. Und diese Inklusionsdebatte, die es gibt, die müssen wir vielleicht auch mal wieder runterbringen von der rechtlichen Seite, ne, dass Menschen mit Behinderung Rechte haben. Ja, ganz normale Rechte, dass die Einschränkungen ausgeglichen werden, aber nicht drüber hinaus. Wenn ich mich, das nehmen wir mal ganz konkret, wenn Walle sich daneben benimmt, dann hat er doch keinen Behinderungsjoker, dass er das darf. Dann hat er das Recht, genauso eine Reaktion zu bekommen, wie jemand ohne Handicap, wenn er sich daneben benimmt. Ja, und das wird halt oft übersehen, dass man immer denkt, da hat jemand einen Extra-Joker oder auch manchmal die Athleten denken das, die ziehen den Extra-Joker ja manchmal auch ganz gerne, dass sie sagen, sie können was nicht. Gemeint ist, sie wollen was nicht. Und das muss man halt dann unterscheiden und dann ist der Umgang einfach normal. Und mir wird das immer dann bewusst, wenn wir irgendwo mal zusammen essen sind und ich dann merke, dass andere komisch gucken, weil vielleicht derjenige, mit dem du unterwegs bist, halt nicht so zusammengeschraubt ist, wie man das aus einem Anatomielehrbuch kennt. Und für mich ist das einfach, ja, der Tom, die Sandy, die Steffi, die Jule, der Thomas, der Walle, aber nicht der, der eine Einschränkung hat. Und das ist im Endeffekt das Ziel der ganzen Inklusion, nämlich Normalität.
Tja, Und ich hätte, würde sowieso Valentin auch überhaupt gar keine Gnade gewähren, wenn ich gegen ihn spiele. Aber ich befürchte, das ist eher andersrum.
Andersrum. Ich habe auch keine Gnade mit dir.
Ja, das ist auch okay. Du wirst sehen, wenn du meine Vorhand siehst, wirst du auch, wie Volker schon gesagt hat, dass ich da auch ein absolutes Handicap habe, ja. Das muss man dann wirklich so sagen. So, also es ist wirklich, ja, es ist wirklich ein total spannendes Thema. Wir haben noch ein paar Zuschauerfragen. An den Valentin, die erste ist von Hermine Winkler. Hast du alles erreicht, was du erreichen willst? Das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Frage nach dem Ausblick.
Ja, wie ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, denke einfach nur nicht, dass ich alles aus mir rausgeholt habe. Ich glaube, dass ich noch Potenzial habe. Jetzt, ja, Erfolge, natürlich würde ich gerne meine Erfolge wiederholen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie noch was gibt, was ich irgendwie noch nicht gewonnen habe. Ich denke mal einfach, ich möchte selber mehr arbeiten, dass ich noch besser werde, und macht es einfach noch so viel Spaß, und ich gewinne einfach auch gerne. Es macht es immer wieder anders. Jeder Titel fühlt sich wie anders an, hat eine eigene Geschichte und steht dann auch für sich so ein bisschen.
KKT93 fragt, nee, geht jetzt nicht um dich, Valentin, vielleicht kann auch der Volker beantworten, warum, vielleicht stimmt's auch gar nicht, warum verliert Thomas Brüchle immer gegen Tom Schmidberger? Scheint ein Insider zu sein.
Also erstens stimmt es nicht, weil Thomas Brüchle zum Beispiel in Vejle in Dänemark bei der WM gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gibt von den älteren Semestern auch noch die Berichte, dass Thomas gegen Tom bei einer anderen EM gewonnen hat. Aber tendenziell ist es natürlich richtig, von den Begegnungen gewinnt Tom die überwiegende Anzahl, was sicher daran liegt, dass die beiden sich unheimlich gut kennen und Thomas Brüchle seine besten Waffen gegen Tom nicht wirklich durchbekommt, weil Tom sie halt kennt. Aber letztinstanzliche Antwort kann man darauf natürlich nicht geben, weil im nächsten Spiel kann es schon wieder ganz anders sein.
Und Dominik T452 fragt, ich denke, das geht auch an alle, könnt ihr euch an euer erstes Punktspiel erinnern? Also ich kann für mich beantworten, auch wenn ich wahrscheinlich gefragt bin, nein. Könnt ihr euch an euer erstes Punktspiel erinnern?
Also an das mein erstes Spiel überhaupt kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich an mein erstes internationales Spiel noch erinnern. Ja. Aber jetzt, es war damals in Ungarn. Da haben wir im Hotel gespielt, in so einem Seminarraum. Das war schon sehr, sehr abenteuerlich. ja, und da habe ich damals gegen einen Sportler aus Kroatien gespielt, habe dann 1-3 verloren. Ja, das weiß ich noch. Das war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung für mich, das erste Mal.
Volker, ist noch nicht so lange her. Ich
hab's jetzt versucht, mich zu erinnern ins letzte Jahrhundert, aber nein, da verlässt mich mein Erinnerungsvermögen, muss ich sagen. Und das ist vielleicht auch gut so.
Richard, du hast erst mit 18 angefangen mit Tischtennis, oder? War das nicht so?
Ja, nee, ganz das ist nicht hundertprozentig richtig. Also ich habe mit 12 angefangen, bei der TG Niederroden, das ist mein Heimatverein gewesen. Tatsächlich da an das erste Spiel erinnere ich mich auch nicht, aber ähnlich wie Walle, ich erinnere mich tatsächlich an meine erste internationale Jugendmeisterschaft, wo ich tatsächlich gegen Johann Falby, die etwas Älteren werden den vielleicht noch kennen, das Spiel nicht nach Hause bekommen habe und dann später meine erste German Open, die internationale deutsche Meisterschaft von Wiesbaden, ich meine 1987 war das, wo ich gegen Stefan Reynolds dann gewonnen habe, um später gegen Lars Hout zu verlieren aus Dänemark. Also das sind wirklich ganz, ganz alte Geschichten schon, sensationell, aber mein allererstes Tischtennisspiel, ja, das habe ich nicht mehr präsent.
Und ich habe noch eine Frage, Walle. Wie war es im Sportstudio letztes Jahr? Das ist also wieder eine boulevardeske Frage, aber es war ja, denke ich, schon noch was Besonderes, oder? Vor vielen Millionen Menschen da eingeladen zu sein und geehrt zu werden.
Ja, Sportstudio war eine sehr schöne Erfahrung. Ich war vorher noch nie, also auch als Zuschauer nicht in dem Studio drin. Und dann als Gast ist natürlich auch mal spannend, das da mitzukriegen, wie es dann ist. Und ja, immer wenn ich irgendwas im Fernsehen sehe, wirkt das immer alles so groß. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, aber wenn man dann wirklich vor Ort ist dann irgendwie doch ein bisschen kleiner, als man sich das irgendwie vorgestellt hat, ne? Aber nichtsdestotrotz war ein sehr schöner Abend, es war eine schöne Sendung, ich erinnere mich auf jeden Fall gerne zurück.
Und du hast da kein übermäßiges Lampenfieber gehabt, sondern hast es in deiner lockeren Hallo-Triad, hast du das wegmoderiert, oder?
Ja, Lampenfieber, spüre ich auch so eine Anspannung vor Spielen oder auch manchmal auch, wenn irgendwas ansteht. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich bin so wirklich richtig nervös, das habe ich jetzt eigentlich nicht so.
So. Sehr schön, ich stelle, na, ich werde nie in diese Situation kommen, deswegen muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Ja, wir sind soweit am Ende. Wie geht's für euch weiter, Volker, Valentin? Wie verbringt ihr Weihnachten? Was sind so die nächsten großen Aufgaben, die euch dann sportlich bevorstehen?
Ja, Volker, magst du anfangen?
Ja, dann fange ich an, weil Weihnachten ist noch unendlich weit weg. Ich habe festgestellt, dass es eigentlich schon ziemlich nah dran ist, wenn ich in meinen Kalender schaue. Aber durch das, dass unser Saisonhöhepunkt eben jetzt so spät war im November und alle Arbeiten, für die wir sonst, wenn wir zurückkommen, normal Mitte September 3 Monate Zeit haben, sprich Kadernominierung, die ganzen Athletenförderungssachen, auch die Nachbearbeitung mit der Presse nach so einer WM, all das haben wir jetzt gerade mal 4 Wochen, glaube ich nicht, dass Weihnachten dieses Jahr am 24. stattfinden kann. Das muss verschoben werden, eindeutig, wenn ich meinen Schreibtisch anschaue. Aber deshalb kann ich wirklich da noch keine Weihnachtsgefühle entwickeln. Aber sportlich schauen wir natürlich ganz klar auf 2024. Da ist in der gleichen Zeitzone nicht so weit weg, nämlich in Paris, Olympische und Paralympische Spiele. Und die werden hoffentlich wieder mit Zuschauern stattfinden. Die werden hoffentlich auch medial entsprechend begleitet werden. Und da werden wir hoffentlich auch wieder unsere Bestleistung abrufen können. Und dafür müssen wir jede Menge Dinge auch wieder neu aufs Gleis setzen, die über Corona manchmal auch ein bisschen aus dem Lot geraten sind. Und da müssen wir jetzt wirklich alle zusammen unglaublich viel investieren.
Alle.
Ja, ich werde auf jeden Fall Weihnachten mit der Familie verbringen. Mein Bruder wird wahrscheinlich wiederkommen oder kommt. Den sehe ich ja dann auch nicht mehr ganz so oft. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, und sonst, ich glaube, dass einfach das nächste Jahr auch wieder ganz spannend wird. Auch mit der Qualifikation, wo ich jetzt noch nichts weiß. Ich glaube, Volker weiß bis jetzt auch noch nicht, wie es da aussehen wird. Da hat der Verband sich noch nicht zu geäußert, wie viele Turniere wir spielen müssen oder welche Kriterien wir da erfüllen müssen. Deswegen freue ich mich auf das Jahr und ich sag mal, das Jahr vor den Spielen, da geht's ja schon so ein bisschen los. Also alles dreht sich dann so ein bisschen um die Spiele. Es kommen immer mehr Infos. Man muss schon die eine oder andere Sache erfüllen. Dann gibt's auch eine Europameisterschaft. Also ich denke mal, das wird wieder ein volles Jahr.
Tja, Richard und wir, ich würde sagen, wir machen noch eine Weihnachtssendung, oder? Zu zweit, kurz vor Heiligabend.
Kurz vor Heiligabend, das hauen wir nochmal raus, oder?
Das hauen wir nochmal raus, genau. Da lassen wir nochmal das Jahr Revue passieren lassen. Lassen wir, oh Gottes Willen, ich lasse es einfach. Wir müssen aber noch ganz kurz gratulieren. Dima und Nana zum Gewinn des WTT Feeders in Düsseldorf und das Top 24 war auch am Wochenende. Richard, das hast du sicher auch mit großer Spannung verfolgt. Jele Storz, Vincent Zenkball, Goharu Itagaki und Friedrich Kühn von Burgsdorf haben die Titel gewonnen. Und ja, die Jugend-WM steht vor der Tür mit Annette Kaufmann und Mia Griesel. Geht, glaube ich, am Montag los.
Genau, am 5.
Am 5. genau. Schauen wir mal, was die beiden da so reisen können. Und ansonsten bleibt es mir eigentlich nur, mich bei Volker und Valentin zu bedanken. Ich fand es sehr, sehr spannend. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich oder wir wünschen euch alles Gute fürs restliche Jahr. Schöne Weihnachten, guten Rutsch und dann natürlich auch im Jahr 2023. Und an unsere Hörer kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und podcast@tischtennis.de bei Fragen, Anregungen, Kritik und Ähnliches. Und wir hören uns dann bei einer Weihnachtsfolge nochmal, lieber Richard. Vielen Dank, Volker und Valentin. Und will noch jemand was sagen von euch?
Einfach nur danke, dass wir da sein durften.
Dem schließe ich mich an und euch auch alles Gute und schöne Weihnachtszeit.
Danke, tschüssi.
Also, tschüss zusammen.
Ciao.